Okay, Test, läuft. Na gut, Teil 2. Viertes Kapitel. Gleich zu Anfang meines Inselabenteuers dachte ich an die Niederschrift meiner Erlebnisse, um einen geordneten Überblick über alles zu bekommen. Allein es fehlte mir an Sammlung. Und es wäre bei einer voreiligen Niederschrift nichts Gutes, sondern mancher Unsinn herausgekommen. So zum Beispiel über den Tag meiner Strandung. Am selben Tag hätte ich wahrscheinlich zu Papier gebracht, nachdem ich dem Ertrinken entgangen und an Land gekommen war und eine große Menge verschluckten Seewassers von mir gegeben hatte, dankte ich nicht etwa dem Höchsten für meine Errettung, sondern ich sprang auf den Strand herum, rang meine Hände, schlug mich an den Kopf und gar ins Gesicht und schrie über mein Elend, ach, ich bin verloren, verloren, bis ich vor Müdigkeit halb ohnmächtig zu Boden sank und mich aus Furcht, aufgefressen zu werden, doch nicht zu schlafen getraute. Einige Tage danach, als ich schon wiederholt an Bord gewesen und vielerlei nützliche Dinge dem Wrack entnommen hatte, konnte ich mich nicht enthalten, auf dem Gipfel eines kleinen Berges zu klettern, in der Hoffnung, ein rettendes Schiff zu sehen. Nachdem ich lange, steif und halbblind vergeblich danach ausgeschaut hatte, setzte ich mich und weinte wie ein Kind und vermehrte mein Elend durch Torheit. Anführung Ende. Also, das war jetzt, was er geschrieben hätte. Sicher wären solche abgeschmackte Sachen in mein Tagebuch gekommen, wenn ich damit gleich ans Werk gegangen wäre. Ja, obwohl, es ist ja jetzt, also seine Erzählung ist ja jetzt auch nicht besonders abweichend von dem hier. Okay.
Na, aber er hat am Anfang geschrieben, dass er Gott gedankt hat, dass er am Strand lang gerannt ist und Gott gedankt hat, dass er überlebt hat. Und hier hat er geschrieben, dass er am Strand lang gerannt ist und einfach verzweifelt war und gesagt hat, dass er verloren sei. Das ist schon verschieden.
Ja. Naja, gut, aber... Ja, ich finde, das macht trotzdem relativ wenig Sinn, seine Begründung hier. Gleich zu Anfang dachte ich an Niederschrift, allein es fehlte mir Sammlung und es wäre bei voreiligen Niederschrift nichts Gutes, sondern mancher Unsinn herausgekommen. Wieso? Also irgendwie was mit einem, ich meine, der hat ja vorher gesagt, dass er anderthalb Jahre jetzt auf der Insel ist und jetzt fängt er an. Naja, das ist so die Erzählung vorher. Hier, anderthalb Jahre, das sollte diese Umzäunung, bla bla bla. Und später, nach etwa anderthalb Jahren, lehnte ich vor der Mauer gegen den Felsen lange Sperren. Also, ich weiß nicht, wenn du in irgendeiner so einer Situation bist, klar führst du von Anfang an Tagebuch. Also, kommt mir ein bisschen nach einer fadenscheinigen Ausrede vor, so. Irgendwie zu sagen, nach anderthalb Jahren, ja, jetzt fange ich mal an, darüber zu schreiben. Wenn ich das damals gemacht hätte, dann wäre nur Unsinn rausgekommen. Weiß ich nicht. Also ich meine, relativieren kann man ja immer später immer noch, aber egal. Wenn ich damit gleich ins Werk gegangen wäre. Erst als Tisch und Stuhl und damit vieles andere um mich herum fertig und bequem war, und auch mein innerer Mensch Ruhe und Ordnung gefunden hatte, war ich in der Lage, eine vernünftige Niederschrift zu beginnen. Tagebuch. 30. September 1659. An diesem Tag kam ich armer, elender Robinson Crusoe, nachdem ich in einem schrecklichen Sturm auf offener See Schiffbruch gelitten, auf dieser Insel an Land, die ich Verzweiflungsinsel nannte. Die ganze übrige Schiffsgesellschaft ist ertrunken. Ich selber war halbtot. Ja, das ist jetzt aber auch nicht viel besser. 1. Oktober. An diesem Morgen sah ich zu meiner Verwunderung, dass das Schiff bei Flut wieder flott und viel näher dem Ufer zugetrieben war. 1. bis 24. Oktober. Alle diese Tage verbrachte ich mit dem Bergen der Güter auf dem Wrack. 25. Oktober. Ein Sturm riss das Schiff in Stücke. Das gerettete Gut brachte ich unter Dach, um es vor Regen zu schützen. 26. Oktober. Heute suchte und fand ich den Platz für ein sicheres und bequemes Lager unter einem Felsen. 26. bis 30. Oktober. Um all mein Hab und Gut in die neue Wohnung zu tragen, arbeitete ich sehr hart, obgleich es ständig stark regnete. 31. Oktober schoss ich mit meiner Flinte eine wilde Ziege, deren Zicklein mir nach Hause nachlief. 1. November. Ich schlief zum ersten Mal in meinem neuen Zelt unter dem Felsen. 2. November. Aus meinen Kisten und Brettern samt Floßhölzern baute ich eine Schutzwehr um mich her. 3. November. Ich schoss zwei große entenähnliche Vögel, die sehr gut geschmeckt haben. Am Nachmittag arbeitete ich erstmals an einem Tisch. 4. November. Ich machte eine richtige Zeiteinteilung. Ging morgens ein paar Stunden mit der Flinte aus, wenn es nicht regnete, arbeitete sodann bis Mittag und aß, was ich hatte. Von 12 bis 2 legte ich mich wegen der übermäßigen Hitze schlafen. Danach arbeitete ich wieder bis zum Abend. Diesen und den folgenden Tag hatte ich genug mit meinem Tisch zu tun. 5. November. Heute erlegte ich eine Wildkatze mit einem trefflichen weichen Fell, Fleisch ungenießbar. Ich nahm mir vor, alle Felle von geschossenen Tieren zu sammeln und machte mit der Katze den Anfang. Zum ersten Mal sah ich Seehunde am Strand. Leider entgingen sie diesmal meinem Rohr. 6. November. Der Tisch ist fertig, doch nicht ganz nach meinem Sinn. Ich lernte aber an dieser Arbeit. 7. November. Der Stuhl wurde an diesem und den nächsten Tagen wieder in Arbeit genommen und am 12. fertig. Auch er war nicht ganz nach meinem Sinn. 13. November. Es regnete und donnerte und blitzte so sehr, dass mir Angst wurde um mein Pulver. Ich beschloss, es auf viele Beutel und Büchsen zu verteilen und verbrachte diesen und die nächsten 3 Tage mit dieser Arbeit. 17. November. Beim Kellergraben, womit ich heute begann, fehlten mir hauptsächlich 3 Geräte. Eine Haue oder Hacke, eine Schaufel und ein Schubkarren. Statt der Hacke nahm ich ein Hebeisen. Es war zwar sehr schwer, tat aber gute Dienste. 18. November. Im Wald fand ich einen Baum von besonderer Härte, nach Art der Eisenstämme in Brasilien. Hiervon hieb ich ein Stück ab, schleppte es nach Hause und verfertigte wegen seiner ungemeinen Härte eine Schaufel daraus. Mit dieser Arbeit musste ich mehrere Tage zubringen. Einen Schubkarren brachte ich nicht zustande, da ich das Rad nicht herzustellen vermochte. So verzichtete ich darauf und verfertigte mir eine Mulde, wie sie die Maurer zum Mörteltragen gebrauchen. 23. November. Erst den heutigen und die nächsten 18 Tage konnte ich mich wieder der Erweiterung meines Kellers widmen. Mein Wohnzimmer aber blieb das Zelt. 10. Dezember. Heute geschah das Unglück mit dem teilweisen Einsturz meines Kellergewölbes. Hätte ich darunter gestanden, wäre mir der Totengräber erspart geblieben. Ich stützte von nun an das Gewölbe mit starken Pfosten. 27. November. Einen jungen Bock geschossen und ein anderes Tier verletzt. Ich fing es und schleppte es an Stricken nach Hause, wo ich ihm den wunden Lauf verband und es fleißig pflegte. Der angeschossene Lauf gesundete völlig und das Tier äste draußen vor dem Zaun und lief nicht weg. Dies brachte mich auf den Gedanken, noch mehr Tiere zu zähmen, um Fleisch zu haben, wenn mein Pulver und Blei verschossen ist. 2. Januar 1660. Ich hetzte ohne Erfolg. Warte mal. Wann ist er gestrandet? 30. September. Also jetzt ist er, okay, ist er erst 3 Monate drauf auf der Insel. Na gut. 2. Januar 1660. Ich hetzte ohne Erfolg meinen Hund auf wilde Ziegen. Der Hund hatte Angst, die wilden Ziegen fürchteten sich aber nicht vor dem Hund. Das ist auch so eine Sache. Hast du das gestern noch mitgekriegt?
Nee.
Dass er hat einen Hund und 2 Katzen noch von Bord geholt. Das hat er die ganze Zeit nicht erwähnt.
Hä?
Ja.
Hat er das erzählt?
Na, da hast du schon geschlafen. Das kommt ganz am Ende. Das erzählt er so nebenher ganz am Ende. Tisch und Stuhl. Das erzählt er so ganz beiläufig. Ach so, ich habe übrigens noch einen Hund und zwei Katzen und einen Hund oder umgedreht? Ja, nicht vergessen darf ich einen Hund und zwei Katzen, die ich mit an Land genommen. Der Hund schwamm mir einfach nach und er war viele Jahre mein treuer Kamerad, wenn er nur hätte sprechen können. Erwähnt er die ganze Zeit vorher nicht mit seinem Floß und so. Naja. 2. Januar. Ich hetzte ohne Erfolg meinen Hund auf wilde Ziegen. Der Hund hatte Angst, die wilden Ziegen fürchteten sich aber nicht vor dem Hund. 3. Januar. Arbeitete von diesem Tag bis zum 14. April an der Errichtung einer Mauer, deren Bau ich schon einmal ausführlich beschrieben habe. Darum erwähne ich nur, was in dieser Zeit sich an Besonderem ereignete. Während meiner Gänge in den Wäldern nach Wildbret fand ich eine Art wilder Tauben, die in Höhlen oder Felsrissen nisteten. Ich nahm etliche Junge aus und zog sie groß. Sie blieben aber nicht, vermutlich weil ich ihnen kein Körnerfutter geben konnte. Es gelang mir nicht, Fässer zu bauen, wie ich vorgesehen hatte, musste es also lassen. Ich hatte auch meine liebe Not mit den Lichtern. Manchmal dachte ich an meine afrikanische Fahrt auf dem Boot des Patrons in Gesellschaft des kleinen Xuri. Da hatten wir einen Wachsklumpen von 50 Pfund, der uns vortreffliche Lichter lieferte. So nahm ich Talg von geschossenen wilden Ziegen und füllte damit kleine, an der Sonne gebackene Schüsselchen von Lehm, worin ich einen Docht von ausgezaustem Schiffswerk steckte. Diese Lämpchen gaben mir helle, aber nicht so gut wie Wachskerzen. Mitten in meiner Arbeit geschah es in dieser Zeit, dass ich unter meinen Sachen einen Beutel mit Hühnerfutter fand. Das Korn war von Ratten ausgefressen und zu nichts mehr nütze. Ich schüttete Staub und Hülsen weg und nahm den Beutel zu anderweitigem Gebrauch. Wie erstaunte ich aber, als ich einen Monat später an der Stelle, wo ich den Beutel entleert hatte, einige Halme aus der Erde sprossen sah. Es war dies kurz nach Beginn der großen Regenzeit. Was es wohl für ein Gewächs war, konnte ich nicht ausmachen. Noch mehr verwunderte ich mich aber, als wieder einige Zeit später sich 10 oder 12 Halme unserer englischen Gerste vor meinen Augen entwickelten. Es fällt mir sehr schwer, die Verwirrung meiner Gedanken zu beschreiben. Ich hatte mich nie besonders um religiöse Dinge gekümmert und alles, was mir begegnete, für einen bloßen Zufall gehalten oder zuweilen, wie wir es nennen, für eine Schickung Gottes, ohne darüber nachzusinnen, warum Gott dieses oder jenes schickt. Als ich aber auf meiner Insel Gerste wachsen sah, unter einem Himmelsstrich, von dem ich wusste, dass er für europäisches Getreide ungeeignet ist, wähnte ich, Gott habe dies Korn ohne ausgestreute Saat zu meinem Unterhalt wunderbarerweise wachsen lassen. Dies rührte mein Herz und lockte mir Tränen aus den Augen. Und ich schätzte mich glücklich wegen dieses Wunders der Natur, das meinetwegen geschehen war. Unweit des Felsens fand ich noch einige Reisstängel. Erst allmählich fiel es mir wieder ein. Ich hatte ja einen Beutel mit Hühnerfutter ausgeschüttet. Da fing das Wunder an, sich mir zu erklären. Meine Dankbarkeit gegen die göttliche Vorsehung nahm bei dieser Entdeckung ab. Wäre es mir nicht besser angestanden, in diesem zwar ganz gewöhnlichen Vorgang mit dem ausgestreuten Hühnerfutter eine Schickung Gottes zu sehen? Warum soll wegen eines einzigen Menschen immer gleich ein Wunder geschehen? Ich erntete die Ähren, als sie reif waren, und sammelte jedes einzelne Körnlein und verwendete es zu neuer Saat. Aber, und damit greife ich weit voraus, erst im 4. Jahr konnte ich Reis essen und das geliebte braune Brot backen.
Krass. Sogar Brot backen. Was sind das für Anweisungen?
Das habe ich hier reingeschrieben anscheinend. 35 Minuten. Vermutlich habe ich gebraucht, ein Kapitel zu lesen oder so.
Das war lang.
Ja, wie lange haben wir jetzt gebraucht? 14 Minuten. 15 Minuten. Oder vielleicht das ganze Buch bis hierhin, 35 Minuten. Okay, 5. Kapitel. Am Tage nach Fertigstellung meines Felsenkellers und der Umzäunung wäre fast meine ganze Arbeit umsonst gewesen und ich selber erschlagen worden. Als ich eben vor dem Kellereingang zu tun hatte, wurde ich plötzlich gewahr, dass sowohl von der Kellerdecke als auch vom Gipfel des Hügels rechts über meinem Kopf Erde und Steine herunterprasselten und zwei Pfosten in der Höhle bedenklich krachten. Ich geriet in große Panik, ohne die Ursache dieses Vorgangs zu erkennen. Und unwillkürlich tat ich das Klügste, was in diesem Fall zu tun war. Ich rannte zur Leiter, stieg über die Mauer und rettete mich ins Freie. Kaum war ich wieder auf festem Boden, so merkte ich, dass es wohl ein Erdbeben war, denn die Erde unter mir bewegte sich stoßweise. Dies geschah mit einer Heftigkeit, der wohl kaum das stärkste Gebäude auf der Welt widerstanden hätte, sondern elendiglich eingestützt wäre. Ein Felsbrocken von gewaltiger Größe stürzte mit entsetzlichem Krachen von einem entfernten Hügel herab. Das Meer kam von einer Sekunde auf die andere in heftige Bewegung. Die Luft wurde dunstig, der Himmel bezog sich mit Wolken. Ein Sturm lebte auf und wurde zum Orkan. Das Meer war im Augenblick mit Schaum bedeckt, das Ufer von der Brandung überschüttet, ganze Bäume sprangen samt den Wurzeln aus der Erde. Mit einem Wort, es war ungeheuerlich. Unendlich klein und niedergeschlagen saß ich auf der Erde, bis ein Regensturz sondermaßen mit seiner Kühlung meinen schier toten Geist wieder lebendig machte, sodass ich das kleinere Übel wählte und unter Dach in das Zelt flüchtete. Als dieses unter den Wassermassen schier zusammenbrechen drohte, wagte ich mich sogar in die Höhle. Mit dem heftigen Regen, der den ganzen Tag, die Nacht und einen Teil des folgenden Tages dauerte, schien das Erdbeben vorbei zu sein. Und ich ging daran, in meine Schanze ein Loch zu hauen, damit das Wasser ablaufen konnte und nicht meinen Keller überschwemmte. Als ich danach im Keller eine Weile gelauert hatte und keine Stöße mehr verspürte, wurde ich ruhiger. Ich ging in mein Speisekämmerchen, meine Lebensgeister zu erquicken, die dessen sehr bedurften, und nahm einen mäßigen Schluck Rum. Nachdem ich so mein Gemüt wieder erfrischt hatte, überlegte ich, was wohl zu tun wäre, wenn diese Insel häufiger von Erdbeben heimgesucht würde. Mein Keller, so folgerte ich, ist bei Erdbeben ein gefährlicher Aufenthalt, und es wäre besser, mir an einem offenen und freien Platz eine Hütte zu bauen. Blieb ich hingegen, wo ich war, dann musste ich einmal unfehlbar lebendig begraben werden, denn auch mein Zelt sicherte mich nicht vor solcher Gefahr, da herabstürzende Felsbrocken es jederzeit mit allem, was darin war, vernichten konnten. Die Angst, lebendig begraben zu werden, verhinderte weiterhin jeden ruhigen und erquickenden Schlaf. Ich getraute mich aber auch nicht, die Nächte außerhalb meiner Umzäunung zu verbringen, und so blieb ich vorläufig doch, wo ich war. Obwohl es ja eigentlich auch komisch ist, er ist ja schon eine ganze Weile auf der Insel und muss doch irgendwie jetzt wissen, ob es da gefährliche Tiere gibt oder nicht. Mhm. Oder zumindest schon mal irgendwie was mitbekommen haben. Also das mit seiner Umzäunung, auch gut, klar, er hat ja auch nichts anderes zu tun, also kann er natürlich auch Umzäunung bauen. Na, okay. Dies umso mehr, als ich diesen Ort bereits lieben gelernt hatte. Doch machte ich Pfähle und neue Kabelstücke zurecht, um jederzeit an einen anderen Ort eine neue Umzäunung aufbauen zu können. Bei dieser Arbeit stellte ich fest, dass meine Äxte und Hauen, Beile und Hacken schattig und stumpf geworden waren. Dies brachte meine Gedanken auf den geretteten Schleifstein. Als ich ihn aber zur Hand nahm, war damit nichts anzufangen, denn wie sollte ich ihn drehen und gleichzeitig meine Werkzeuge darauf schleifen? Über diese geringe Sache verbrauchte ich so viele Gedanken und Überlegungen, wie etwa ein Staatsmann bei einer wichtigen politischen Angelegenheit oder ein Richter bei der folgenschweren Überlegung über Leben und Tod eines Menschen. Also, es übertreibt auch ein bisschen, ja. Endlich ersann ich ein Rad mit einem Strick, das mit dem Fuß zu treten war, damit ich beide Hände frei hatte. Nie war mir in meiner Heimat dergleichen zu Gesicht gekommen. So wenig hatte ich mich in meiner Jugend um praktische Dinge gekümmert. Nachdem ich meinen Werkzeugen die nötige Schärfe gegeben hatte, wurde ich wieder froher. Doch hielt meine gute Stimmung nicht lange an. Ich fror trotz Sonnenschein und bekam Fieber. Meine Kräfte schwanden dahin und ich war halbtot vor Angst über meinen hilflosen Zustand. Allein, wie ich war auf dieser Welt, konnte ich nicht hoffen, eine schwere Krankheit ohne Hilfe und Wartung zu überstehen. Zum ersten Mal seit dem Sturm bei Hall betete ich wieder, wusste aber in meinem Fieber nicht, was und warum. So völlig verwirrt waren meine Gedanken. In den nächsten Tagen nahm das Wechselfieber ab und dann wieder zu und steigerte sich zu einem sehr starken Fieber mit Hitze, Kälte und ermattendem Schweiß. Ich raffte meine letzten Kräfte zusammen und machte mich auf und schoss eine Ziege, denn ich hatte nichts mehr zu essen. Mein Schiffsbrot war längst zur Neige gegangen und ich konnte mir, um den letzten Rest Zwieback zu strecken, täglich nur noch ein einziges Stücklein gönnen. Wie gern hätte ich mir von der geschossenen Ziege eine kräftige Fleischbrühe gemacht, aber ich fand in meiner Verwirrung keinen Topf. Den ganzen nächsten Tag nach der Jagd war das Fieber so heftig, dass ich mich nicht von meinem Lager zu erheben vermochte und weder aß noch trank. Besonders der Durst war unerträglich, aber in meiner ganzen Wohnung war kein Tropfen Wasser. Einmal hatte ich im Fieberwahn einen entsetzlichen Traum. Ich sah mich selber an der Außenmauer meiner Wohnung auf der Erde sitzen und zu einer großen schwarzen Wolke emporblicken, aus der Flammen lohten. Ein gräulich anzusehender Mann stieg aus diesem Flammenmeer auf die Erde herab und kaum betrat er den Boden, so begann dieser zu zittern und sich in großen Stößen zu bewegen wie bei einem Erdbeben. Der Mann trug einen großen Spieß und schritt auf mich elendes Häuflein zu, als wollte er mich töten. Ich hörte eine furchtbare Stimme und entsinne mich noch der Worte, die aus seinem Mund kamen. Weil dich all diese Dinge nicht zur Buße bewegen, so sollst du nun sterben. Und er hob den Spieß, um mir den Tod zu geben. Ah, das war so eine Marienerscheinung. Gott kommt zu ihm herab und will ihn bestrafen, weil dich all diese Dinge nicht zur Buße bewegen, so sollst du nun sterben. Und er hob den Spieß, mir den Tod zu geben. Ich antwortete, ja, ich fand den Mut zu einer Antwort. Jetzt, so rief ich, jetzt bewahrheiten sich meines lieben Vaters Worte. Die göttliche Gerechtigkeit hat mich ergriffen und niemand ist da, der mich hört und rettet. Dann fügte ich weniger laut hinzu, Herr, hilf mir, denn ich stecke in großen Nöten. Dies war das erste Gebet, wenn ich es so nennen darf, welches seit vielen Jahren über meine Lippen gekommen war. Obgleich Furcht und Angst wegen meines Traumes sehr groß waren, erwachte ich nach dem letzten Schlaf doch ein wenig erquickt und erfrischt und bedachte, dass das Wechselfieber und so böse Träume morgen wiederkommen könnten. Also war es jetzt an der Zeit, mich nach Stärkung umzutun. Ich füllte eine große Flasche mit Wasser und stellte sie in Reichweite neben mein Bett. Um gegen das Fieber etwas zu tun, goss ich Rum in das Wasser und schüttelte es gut durcheinander. Über Holzkohlenglut, lecker gebratenes Ziegenfleisch sollte meinen Appetit anregen, tat es im Augenblick aber nur sehr wenig. Auch ging ich ein wenig spazieren, doch fühlte ich mich matt und elend dabei und von Herzen traurig und niedergeschlagen. Nachts briet ich mir 3 Schildkröteneier in der heißen Asche und aß sie aus der Schale. Der Morgen fand mich am Strand, wo ich mich zu Boden setzte und auf das weite Meer hinausschaute. Dabei fand ich die Lage des Wracks verändert. Die geborstenen Trümmer ragten ungewohnt weit aus dem Wasser. Eine friedliche Stille lag auf dem Meer und die Ruhe, die von ihm ausging, brachte mich auf mancherlei Gedanken. Was ist die Erde und das Meer, wovon ich ein so großes Stück gesehen habe? Woher sind sie gekommen? Und was bin ich und überhaupt, was sind Mensch und Vieh und alles Leben? Woher kommen sie? Ja, schon tiefe Gedanken jetzt. Hat Gott dies alles geschaffen? Gut, wenn es so ist, dann regiert Gott über alles, was da lebt. Denn die Macht, die alles erschaffen können, muss auch die Kraft haben, die Dinge zu führen und zu regieren. Ist dem wirklich so und ich wüsste es nicht anders, so kann in der Welt nichts geschehen ohne Gottes Wissen und seinen Willen. geschieht nichts ohne sein Wissen, so ist es Gott bekannt, dass ich auf dieser Insel bin und mich in einem erbärmlichen Zustand befinde. Und geschieht nichts ohne seinen Willen, so hat er gewollt, dass dies Unglück über mich gekommen ist. Ist das jetzt ein Gottesbeweis oder was? Vom Autor? Warum hat Gott dies getan und womit habe ich es verdient? Da war es mir, als seien diese letzten Fragen allein schon dadurch, dass ich sie gestellt, eine Gotteslästerung. Mein Gewissen wurde wach und gab mir folgende Antwort. Weißt du immer noch nicht, womit du dein Unglück verschuldet hast? Schau zurück auf dein liederliches und ungehorsames Leben. Wundere dich, dass du nicht schon längst vernichtet bist. Warum bist du auf der Rede von Yarmouth nicht ertrunken? Warum haben dich die Seeräuber nicht erschlagen? Die wilden Raubtiere an der afrikanischen Küste nicht zerrissen? Warum wurdest du nicht an dieser Insel vom Meer verschlungen wie alle deine braven Kameraden? Warst du besser als sie? Gabst du nicht den Anlass zu dieser Reise nach der Sklavenküste? Und da fragst du noch nach deiner Schuld? Diese Betrachtungen machten mich mäuschenstill. Nicht das Geringste hatte ich mir einzuwenden. Voll bedrückender Gedanken stand ich auf, schlenderte langsam nach meiner Wohnung zurück und stieg über den Zaun, zündete, weil es bereits dunkel zu werden begann, das Talglicht an und setzte mich auf meinen Stuhl. Und wie ich so saß und sann und von Neuem wegen des Fiebers bangte, fiel mir ein, dass die Brasilianer fast jede Krankheit mit Tabak behandelten. In einer meiner Vorratskisten musste noch Tabak sein. Augenblicklich suchte und fand ich sie und entdeckte nicht nur den Tabak als Medizin für den Leib, ich fand auch eine köstliche Kur für die Seele. Es waren nämlich in der Kiste neben dem Tabak die wenigen geretteten Bücher, darunter meine drei Bibeln, in die zu schauen ich bislang wenig Lust gehabt hatte. Beides, die Tabakrolle und die Bibel, legte ich auf meinen Tisch. Wie ich den Tabak für meinen Zustand gebrauchen sollte, wusste ich noch nicht. Ich machte allerhand Versuche, kaute ein Blatt im Mund, verbrannte ein anderes auf der Kohlenpfanne und hielt meine Nase so dicht wie möglich darüber und erstickte fast dabei. Ein drittes Blatt legte ich in Rum, es als Schlafmittel zu nehmen. Danach griff ich nach der Bibel und begann wahllos darin zu lesen, freilich nicht lange. Mein Kopf war viel zu wüst von dem ungewohnt starken Tabak. Die erste Stelle aber, die mir beim Lesen zu Gesicht kam, war diese. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Diese Worte machten einen starken Eindruck auf mich und ich sann über ihren Sinn nach bis spät in die Nacht hinein. Dann tat ich etwas sehr Ungewohntes. Ich kniete nieder und bat Gott um Erfüllung seiner Verheißung, dass, wenn ich am Tag des Elends zu ihm rufen werde, er mich retten würde. Nach diesem kurzen und recht unvollkommenen Gebet trank ich den Rum, worin ich den Tabak gelegt, und fühlte, wie mir das scharf und widerlich gewordene Zeug gewaltig zu Kopf stieg. Sogleich kroch ich ins Bett und verfiel in einen tiefen Schlaf, aus dem ich am Nachmittag des folgenden Tages erwachte. Ja, ich frage mich noch heute, ob es nicht gar der übernächste Tag war, denn in meiner Zeitrechnung fehlte mir von Stund an ein voller Tag, wie sich etliche Jahre später erwies. Gleichviel, ich fühlte mich um vieles besser und dies war sicherlich die Hauptsache. Ganz gesund wurde ich erst nach noch mehrmaligem inneren Gebrauch meiner Tabakbeize. Da auch der Appetit zunahm, gewann ich meine Körperkraft zurück und eines Tages konnte ich Gott für meine völlige Genesung danken. Ich nahm die Bibel zur Hand, fing an, im Neuen Testament zu lesen und gab mir selber das Gesetz, jeden Morgen und Abend in der Lektüre der Heiligen Schrift fortzufahren. Mein Zustand wurde gemächlicher und vergnügter. Ich fühlte mich getröstet und zufrieden wie noch nie in meinem Leben. Was nun meine Tabakbeize anbelangt, so mag wohl noch nie damit ein Fieber vertrieben oder ein Mensch von ihrem Genuss wieder gesund geworden sein. Ich kann eine solche Kur darum auch keinem anderen raten, Umso weniger, als diese absonderliche Medizin andererseits viel zu meiner Entkräftung beigetragen haben mag. Auch hatte ich nach ihrem Genuss eine Weile körperliche Beschwerden und Schmerzen, die bestimmt nicht mit meinem Fieber zusammenhingen. Sobald ich mich wieder gesund fühlte, ging ich auf Jagd und schoss ein paar Wasservögel, eine Art Wildgänse, wie mir schien. Auch um das Wrack kümmerte ich mich aufs Neue, verwahrte ein letztes an Land geschwemmtes Fässchen nasses Pulver und sägte von dem vermutlich durch das Erdbeben noch mehr geborstenen Trümmern etliche Balken und Bretter ab, band sie zusammen und ließ sie an Land treiben. Das schöne Wetter hielt an und ich brachte im Verlauf von wohl einem ganzen Monat viel an unterschiedlichem Bauholz wie Balken, Bretter und Latten sowie 3 Zentner Eisen und wohl an 100 Pfund Blei an Land. Dies alles genügte, daraus ein gutes Kielboot zum Segeln zu zimmern, wenn ich nur um die Kunst, es zu verfertigen, gewusst hätte. Auch etwas anderes beschäftigte meine Gedanken mehr und mehr. Da nun meine Wohnung völlig nach meinem Sinn eingerichtet war, hatte ich das große Verlangen, meine Insel recht eingehend zu erforschen. Wer weiß, was ich bei einer solchen genaueren Untersuchung des Eilandes etwa an nützlichen Gewächsen finden und entdecken würde. Es war am 15. Juli 1660, also jetzt ein Dreivierteljahr später, quasi Dreivierteljahr nach dem Stranden, als ich meinen Entschluss zur Tat werden ließ und längs der Furt hinauf marschierte, wo ich immer mit meinen Flößen gelandet war. Bereits nach ein paar Meilen, also es doch scheint ziemlich groß zu sein, bereits nach ein paar Meilen hörte die Einwirkung der Flut auf und der Bach wurde klar und enthielt, wie ich feststellte, nur noch Süßwasser. Grüne, anmutige Wiesen zogen sich längs des Bachufers hin und dort, wo das Gelände etwas höher lag, entdeckte ich als erstes zu hohen Stängeln aufgeschossene Tabakstauden mit großen, prächtigen Blättern. Andere bemerkenswerte Gewächse konnte ich leider nicht bestimmen. Mir war es hauptsächlich darum zu tun, die Cassa-Wurzel zu finden, aus der die Indianer eine Art von Brot herstellten, denn nach Brot verlüstete mich sehr. Leider war mein Suchen vergebens, aber ich fand Zuckerrohr, wild wachsend zwar und infolge Mangels an Pflege recht kümmerlich, doch war ich mit dieser Entdeckung sehr zufrieden und kehrte für die kommende Nacht nochmals in meine Wohnung zurück, um erst am folgenden Morgen von Neuem aufzubrechen. Sobald ich die Gegend von gestern wieder erreicht hatte, marschierte ich gleich weiter und entdeckte, dass Bach und offenes Grasland allmählich in eine baumreiche Landschaft übergingen. Und hier fand ich, woran ich am wenigsten gedacht, was aber mein Herz ganz ungemein erfreute, nämlich reifende Trauben an gesunden und prächtigen Stöcken. Ich konnte mich nicht enthalten, sogleich davon zu essen, doch tat ich es mit Maßen, um mir den Magen nicht zu verderben. Eine größere Menge gepflückter Trauben legte ich sofort in die Sonne, Zibeben oder Rosinen zu gewinnen, um in der früchtelosen Zeit etwas Süßes zur Hand zu haben. Ich brachte den Tag bis zum Abend in der Traubengegend zu und stieg wie am ersten Tag meiner Errettung aus Seenot auf einem Baum. Dies war, nebenbei bemerkt, seither die erste Nacht, in der ich nicht zu Hause schlief. Ah, wieder ein Bild. Andern Tags wanderte ich weiter, immer nordwärts, wo eine Reihe von Bergen meine Aufmerksamkeit anzog. Als ich sie erreichte, begrenzten sie das Land im Osten, ebenso wie im Norden, während wesentlich sanft sich neigendes Flachland mein Auge entzückte. Nirgends auf meiner Insel hatte ich die Wiesen so fett und grün, die Blumen so üppig blühen gesehen wie hier in diesem Garten. Ja, es war wie in einem richtigen Garten, der ein ganzes Tal mit seinem Zauber erfüllte. Alle meine Sorgen vergessend, wandelte ich ein wenig in diesem Tal und fühlte mich so recht als Herr und König meines Landes. Und hätte ich es mitnehmen und in England ausbreiten können, wäre ich ein gar stattlicher Lehnsherr gewesen, so gut wie irgendein anderer. Ein Überfluss an Pomeranzen und Zitronenbäumen schmückte das Tal. Zwar waren sie wild und trugen nur wenig Früchte, wenigstens damals bei meiner Entdeckung, aber die grünen Zitronen schmeckten doch angenehm und waren gesund und ihr Saft im Wasser köstlich zu trinken. Ich beschloss, sowohl von den Pomeranzen als von den Zitronen und den süßen Trauben einen Vorrat anzulegen. Und so sammelte ich einen großen Haufen Trauben an einem und einen anderen von Zitronen und Pomeranzen an einem zweiten Ort. Im Ganzen brachte ich 3 Tage auf diese Reise zu und als ich mich zur Heimkehr entschloss, nahm ich so viel von den Früchten mit, wie ich zu tragen vermochte. Zu Hause, so muss ich meinen Keller und das Zelt noch immer nennen, stellte ich leider fest, dass die Trauben zerquetscht waren. Es hatte wohl keinen Sinn, reife Trauben so weit zu schleppen. Ebenso war es nicht zweckmäßig, sie in Haufen zu sammeln. Sie platzten und wurden unansehnlich oder fingen rasch an zu faulen. Worauf ich die Trauben an Ort und Stelle an Baumästen zum Trocknen aufhängen beschloss. Dies umso lieber, trotz vermehrter Mühe und Arbeit, als ich bei einer erneuten Rückkehr meine Traubenhaufen auseinandergerissen und von einem unbekannten Tier zertrampelt fand. Zitronen und Pomeranzen aber schleppte ich von allen meinen Gängen in diese Gegend reichlich heim. Wie wär's, dachte ich, wenn ich meinen Wohnsitz verlegte? Zweifellos hatte ich bisher in dem schlechtesten Teil der Insel gelebt. In dem lieblichen Tal konnte ich wohl ebenso sicher und zugleich viel gesünder meine Tage verbringen und hatte alles näher bei mir, was ich zum Leben brauchte. Dieser Gedanke, eine Umsiedlung, lag mir lange im Sinn und ich war eine Weile ganz erpicht auf seine Erfüllung. Auf der anderen Seite aber hatte meine Felsenwohnung nahe am Strand auch vieles für sich. Nie würde ich inmitten der Insel, wo ich zwischen Bergen und Wäldern fast wie ein Gefangener lebte, ein Schiff erspähen. Oder, falls andere gleich mir an meiner Küste Schiffbruch litten, ihnen zu Hilfe eilen zu können. So blieb ich, wo ich war. Beschloss aber, in dem Tal eine Art Landhaus zu errichten, zu vorübergehendem Aufenthalt. Dies war bald geschehen. Ich baute das Sommerhaus in der Art einer Laube und umgab es in einem gewissen Abstand mit einem starken Zaun, indem ich dicke Stöcke in doppelter Reihe in die Erde grub und sie, so hoch ich greifen konnte, mit Busch und Wurzelwerk ausfüllte. So fühlte ich mich sicher und blieb manchmal 2 bis 3 Nächte in meinem Lustschloss. Die Höhle am Strand mit Zelt nannte ich im Scherz meinen Palast an der See. Anfang August war ich mit dem Sommerhaus fertig und ich fing an, es mir gemütlich zu machen und mir einiges zugute zu tun. Dazu trugen sehr wesentlich die aufgehängten Trauben bei, die nun vollkommen trocken waren und wie die besten Rosinen schmeckte, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Um diese Zeit musste ich mich über die starke Vermehrung meines Hausgesindes wundern. Eine meiner Katzen hatte Junge bekommen. Es waren niedliche Tiere. Sie wuchsen heran und bekamen ebenfalls Junge. Und ehe ich mich dessen recht versah, war ich von einem Heer von Katzen umgeben, die mir aber ihrer großen Zahl wegen schließlich doch sehr lästig wurden, sodass ich sie wie Ungeziefer aus meinem Haus vertreiben musste. Es regnete und manchmal so stark, dass ich keinen Fuß aus dem Keller setzen konnte. Als es endlich... Boah, wie lange ist denn das Kapitel noch? Ach du Hilfe. Boah, 6 Seiten noch. Als es endlich nach Wochen aufhörte, grub ich mit der hölzernen Schaufel ein Stück Land um und gab mein Saatkorn in die Erde, ohne zu wissen, ob es die rechte Zeit dazu wäre. Vorsichtshalber behielt ich von jeder Art eine Handvoll zurück. Und das war auch gut so, denn es kamen 3 trockene Monate und das Ausgesäte geriet sehr schlecht. Okay, ich mach Schluss für heute.